24 birds of people.
And now in season 10, presented by Babak Group. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 20. Gast in Season 10 ist Holger Schmidtmeier, Rechtsanwaltsanwärter bei Weisenheimer Legal, natürlich vor allem bekannt als langjähriger Vorstand der S-IMO. Und seine Mutter ist mit Warren Buffett auf die Uni gegangen und der Holger ist jetzt bei mir im Studio. Servus, ein Volksfest, ich freue mich.
Lieber Christian, ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Vielen Dank. Es ist mein erster Podcast, den ich mache und ich liebe es, neue Sachen zu machen. Also Wunderbar. Vielen Dank für die Gelegenheit.
Das wird im Gespräch noch rauskommen, dass du das liebst, weil der Kreis, der schließt sich ja irgendwie in der Geschichte, die wir jetzt in den nächsten circa 30 Minuten besprechen werden. Karriere, Werdegang, Podcast. Du hast studiert, was ich so gehört habe, BWL, Jus, oder?
Genau, Jus und BWL. Ich wusste eigentlich nie so genau, was ich beruflich machen will. Und habe mir gedacht, wenn ich es möglichst breit
anlege. Studien, gell?
Ja, nein, wenn ich es möglichst breit anlege, ist es am besten.
Ja, sehr gut. Und dein erster Eintrag LinkedIn, da beziehe ich mich immer drauf. Ich weiß ja später was von dir, was ich nicht so wusste. 1993, die Giro-Kredit, damals wirklich super Wertpapieradresse in Österreich. Was war der Beweggrund, dorthin zu gehen und was hast du dort gemacht?
Ich wollte Bankjurist werden nach dem Studium.
Okay.
Und die Giro hat einen Bankjuristen gesucht und zwar einen, der auch Englisch spricht. Juristen, okay, die Englisch sprachen, waren damals an der Hand abzuzählen. Mhm. Die hatten nicht mal eine Stelle für einen Englischsprachigen. Und dort bin ich eingestiegen und das war total spannend. Ich habe die Giro geliebt.
Ja, die war auch super, glaube ich.
Die Atmosphäre war so.
Geliebt. Ich habe viele Gäste gehabt.
Die Giro war wie Zaus. Ja. Das war so frech irgendwie. Ja. Also man konnte einfach reden, wie ihm die Schnauze gewachsen war. Und das war wirklich, ich kann mich erinnern, in der Giro hieß es dann, der Vorstand wünscht sich das, und dann haben wir gesagt, na, schauen wir mal.
Genau. Ja, dann schauen wir mal, ja, genau. Und da finde ich zum Beispiel Structured Finance Analyst. Ja. Heute würde man unter Structured Finance vielleicht Zertifikate verstehen oder doch was anderes.
Ja, Structured Finance war damals sehr innovativ, von Wolfram Littich gegründet, legendärer Wertpapierleiter des Giro, wo man nie das kaufen.
Börsechef, ne?
Ja, genau, wo man nie das kaufen durfte, was er gesagt hat. Ne? Okay. Seine Tipps waren famous, ist schlecht. Ach, und, okay, und er hat etwas gemacht, was also ein, das durfte man gar nicht. Banken waren ja damals eingeteilt in Kreditleute und Wertpapierleute. Ne? Das ist, es waren zwei Welten, ich weiß, wie das heute ist. Der Günther Adner ist ja als Wertpapiermensch Kreditchef jetzt, also offenbar ist das überholt. Und der Wolfram Lietich hat eine Abteilung gegründet zwischen Wertpapierbereich und Kreditbereich und das war Structured Finance.
Hat geheißen Chinese Wall oder so, ne? Ja. Chinese Wall war eher zwischen Handel und Research, ne? Ja, genau.
Und es war so, nach eineinhalb Jahren Rechtsabteilung dachte ich mir, ich habe eigentlich viel zu viel Arbeit, ich muss die ganze Dokumentation schreiben, ja, und die Leute, meine Kunden quasi, denen ich das liefere, ja, die haben für ein viel lustigeres Leben als ich. Mhm. Und da bin ich einfach zu meinen besten Kunden gewechselt, wo ich auch gewusst habe, es ist lustig. Ne? Ja. Und der Franz Biermeier war da mein Chef, ja, das war sehr lustig. Und ich kenne Leute von, also ein Kollege von dort, mit dem gehe ich heute Mittagessen. Also das sind wirklich lange Beziehungen.
Also direkt nach mir, weil es ja der erste Podcast, der gleich gesendet wird von dieser Börse People Serie, nachdem er aufgenommen worden ist. Danke, dass du bist auch mein erster Gast heuer. Also super, super, super. Und die Giro, die ist ja dann gemerged worden in die erste. Und der Holger ist mitgemerged worden, glaube ich, ne?
Genau, so war das, genau.
So wie viele andere Gäste, die ich schon hatte. Ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich jetzt, ja, aber das, genau. Und das war das Jahr 1997, ein großes Jahr für die erste. Da ist ja dann auch die Stammaktienemission gekommen, die ATX, große Geschichte, die man nie wieder hergeben hat. Wie hast du diesen Wechsel wahrgenommen damals?
Also zunächst einmal waren mehrere Monate, brach das Geschäft völlig zusammen. Mhm. Es wurde überhaupt nichts mehr getan.
Das alte Giro-Geschäft, oder? Ihr müsst jetzt erst
einmal abpassen. In der Giro, man hat nichts mehr gearbeitet. Mhm. Ja? Es ging nur noch um die Positionen. Da gab es so eine 13-13 Führung Bereichsleiter aus jeder Richtung. Also Ich habe dann ein Steuerprodukt kreiert für beschränkt Körperschaftssteuerpflichtige und bin durch die österreichischen Stifte gefahren und Kammern, um das zu verkaufen, weil mir so langweilig war.
Ja, weil es dort auch Geld gibt, ne, in den
Stiften. Ja, ja, sicher. Und aber auch gut Geld verdient.
Kommt aber eigentlich Stiftung von Stiften ein, gell?
Ich weiß es nicht. Ich
das
weiß es nicht.
Lang, das war jetzt ein schlechter Trust.
Ich weiß es.
Vielleicht gibt es da wirklich irgendeine
eine der zahllosen Dinge, die ich nicht weiß.
Ja, da kann ich also, auch mithalten.
Das heißt, meine Erfahrung war, es ist um die hierarchischen Positionen gegangen. Ja. Es ist, das Tagesgeschäft ist zum Erliegen gekommen.
Ja, es sind auch viele gegangen damals. Einige sind geblieben, so wie du. Du bist in der ersten geblieben. Wie ist dann weitergegangen?
Ja, die erste hat diese Abteilung Structured Finance nicht wollen. Also die wurde einfach aufgelöst. Und ich bin da zu meinem zweitbesten Kunden gegangen aus der Rechtsabteilung. Das war die Handelsfinanzierung. Mhm. Und habe dann strukturierte Handelsfinanzierung in Russland, Weißrussland und der Ukraine gemacht. Und das war eine sehr spannende Zeit.
Die ist immer spannend geblieben, glaube ich, oder? Du warst damals Trade Finance Manager und dein voriger Satz erklärt eh so ziemlich, um was es dabei geht.
Das war einmal, also das heißt, es war einfach, die russischen Banken haben damals ihre Industrie nicht finanziert. Mhm. Und die österreichischen Banken haben um 700 bis 800 Basispunkte Kurzfristfinanzierungen auf 3 Monate gegeben. Das war nicht ein irres Geschäft. Ja. Und die Frage war immer, na, zahlen die Russen auch zurück? Und da hat die Voestalpine Intertrading, der Mistelberger, hat mit Stahlabnahmen dann diese Kreditlinien rückgeführt. Mhm. Und das war erstens lustig.
Und zweitens schlau, ne?
Oh, schlau, haben wir eine Menge Geld verdient. Ja. Also ich habe das sehr gern gemacht. Noch dazu waren in der Abteilung lauter Mädels. Ich war der einzige Bursch, ja, das war auch nett. Ich glaube, der Werner Makel hat mich auch deswegen engagiert, weil das irgendwie hat schon schlechte Nachricht gehabt im Haus. Und auch einfach, ja, man fliegt in Ural und meinen ersten Wodka-Rausch habe ich irgendwo in Asien, glaube ich, gehabt. Ja. Also das sind lauter Dinge, die will ich nicht missen.
Ja, ich habe in der ungefähr zur gleichen Zeit schwedische Eigentümer gehabt beim Wirtschaftsblatt und da haben wir auch immer wieder trinken müssen, zum Schauen, ob die eh passen, die Mitarbeiter. Ne?
Sie waren eh nett mit uns, die Russen. Ja. Also die Russen haben den Wodka aus Wassergläsern getrunken und wir haben so kleine bekommen, nicht, okay, für die Weicheier.
Und zum Nachfüllen die Flasche hast du auch immer mit. Nein, gut. Nein, ich kann mir das vorstellen, das war eine gute Zeit und ich habe auch viele junge Podcast-Gäste, High Potentials von heute, die sagen, hey, ich höre die alten Folgen so gern, diese unglaublichen Geschichten. Und ich glaube, die Folge, die wir beide jetzt aufnehmen, die ist ein Qualifying Kandidat für eine der leibenden Folgen aus diesen wilden Zeiten eigentlich. Wir haben dann Millennium gehabt. War das wurscht, die Umstellung, oder hat das in deiner Abteilung auch was geheißen?
Ich weiß konkret, das weiß ja, glaube ich, jeder, wo er war und was er getan hat. Ich habe gerade für den ersten Ankauf in Budapest, großer Ankauf, den Kartellantrag geschrieben. Das weiß ich nicht.
Klingt aber sehr spannend, oder?
Ja, nein, und irgendwer ist zu mir gekommen und hat gesagt, der Reinhard Waltenberger, glaube ich, da ist ein Flugzeug und so weiter. Und ich habe gesagt, ja.
Wir sind schon bei 9-11, jetzt gar nicht Millennium.
Ja, na, Millennium habe ich keine besonderen Erinnerungen. Ja. Aber, und ich habe mir gedacht, geh, lass mich drüber, wir müssen einen Kartellantrag schreiben und das ist für wichtig und so weiter. Das ist meine Erinnerung dann.
Ja, na, Wahnsinn. Das war schon eine wilde Zeit und 2001 war ja bei dir auch ein Year of Change, was den Arbeitgeber betrifft, aber dann auch wieder doch nicht, weil Stichwort Immorent erste, erklär uns doch mal bitte.
Ja, also ich habe das 3 Jahre gemacht und ich mache immer gern was Neues und ich habe viel Osteuropa gemacht, das hat mir von der Mentalität her sehr gut gefallen. Und der Ernst Zwedowski in der Immorent, Vorstand der Sparkasse Immobilien AG damals, hat jemanden gesucht, der ihm das Osteuropa-Portfolio aufbaut. Im Wesentlichen hat jemand gesucht, der Deutsch und Englisch kann und Hausverstand hat. Und
so wie früher eigentlich, so wie immer, ne?
Ja. Genau.
Da würde man heute auch noch viele Jobs finden. Es wird immer schwieriger auch mit dem Hausverstand heutzutage, sage ich jetzt mal kritisch. Ja, aber nicht bei dir, sondern generell, deswegen sind ja solche Ausschreibungen immer sehr spannend. Immorent S. Immo, wie hängt das da zusammen, damals und heute?
Die Immorent war die größte Tochter der Giro ursprünglich und wurde nicht fusioniert in eine andere Gesellschaft, weil die erste hatte keine solche Gesellschaft. Das heißt, in der Immorent hat der Geist der Giro weitergewirkt.
Ja.
Und der wirkt
weiter. Und der Ernst der Giro. Ne?
Und der Ernst, genau.
Der war auch bei der Giro, der Ernst?
Natürlich.
Okay, das wusste ich jetzt nicht. Der war leider noch nicht zu Gast, der Ernst. Ich kam, doch, die liebe Grüße, Einladung.
Nein, der muss unbedingt kommen, der Ernstl. Der Ernstl kam aus der Abteilung 621 Steuern und ich komme aus der Abteilung 620 Recht.
Um Gottes Willen.
Also wir kamen, das wusste ich gar nicht, das ist beim Bewerbungsgespräch. Und das war auch der Grund, wo wir so viel.
Also living next door to Ernstl.
Absolut. Oder, ja, so, absolut. Ja. Und das war dann auch der Grund, als wir 2 Shopping Center gebaut haben in Bukarest und so für einen riesigen Umfang. dass ich mir erst gesagt habe, du, vielleicht sollte man einen Entwickler nehmen, weil was zwei Banker 620 und 621, vielleicht brauchen wir einen anderen auch noch. Das war der Friedrich da.
Herrlich. Und der war ja auch schon zu Gast. Na, ist wunderbar. Jetzt beginnt auch irgendwie meine Zeitzeugentätigkeit mit uns, mit euch allen. Was ich noch einwerfen wollte, du hast gesagt, die erste hatte sowas nicht. Die erste Immobilien-KG war was anderes als die Immorent, oder? Die konnte man nicht so mergen.
Ja, das war was anderes. Also sie haben also diese Gesellschaft gehabt, die Immobilieninvestmentgesellschaft, ja, das war eine AG, die wurde reingeschmolzen in die Sparkasse Immobilien AG oder technisch gesehen umgekehrt, also die Sparkasse Immobilienanlagen AG wurde in die Gesellschaft der Ersten verschmolzen, aber die Immorent als große Managementgesellschaft, die ja noch tausend Sachen anders gemacht hat, die hat kein Pendant gehabt. Ne? Mhm. Lustigerweise, die Schiro mit dieser Sparkasse Immobilienanlagen AG, die hatte Genussscheine. Ja. Ja? Und die erste hatte Aktien. Und ich habe mich immer gewundert, warum das so ist. Ja. Und plötzlich ist der Dr. Ulrich in meinem Nachbargarten.
Langjähriger Vorstand der ersten, ja.
Ist plötzlich in meinem Nachbargarten gestanden, zu Hause, ja. Und ich habe mir gedacht, jetzt frage ich ihn, ne? Und er hat gesagt, das war ja klar. Wenn die Schiro Genussscheine macht, macht die erste sicher was anderes, nämlich Aktien. Also das war der Grund.
Das ist schön. Die erste und die Z, die haben in den 80er Jahren Partizipationsscheine innerhalb weniger Wochen aufgelegt. 1987, glaube ich, war das. Und da habe ich mit der ersten auch drüber geredet, wie sie gesagt haben, 1997, wir sind jetzt 25 Jahre an der Börse, 2022, aber ihr seid eigentlich 35, weil es die Partizipationsscheine auch schon gegeben hat. Aber das war halt so kein echtes Börselisting. Du hast ja zwei intensive Phasen bei der S-Immo gehabt. Die erste geht von 2001 bis 2013. Jetzt sage ich schon S-Immo, Immorent. Reden wir da noch weiter über diese erste Phase. Das war ja die Jahrhundertphase der Wiener Börse, gebrochen durch Lehman dann.
Exakt, ja. Also damals Sparkasse Immobilien AG. Ich war von 2001 bis 2004 Ankaufs- und Asset-Management-Chef. Mhm. Und dann ist von einem Tag auf den anderen ist der Heinrich Reimitz weggerannt, der Kapitalmarktvorstand. Mhm. Und die Immorent muss irgendwie jetzt geschwind, ne, der Hausverstand hat. Und der Peter Tichacek hat mir famously gesagt, Herr Schmidtmeier, das machen Sie. Okay. Und ich habe gesagt, Herr Tichacek, ich kann das Wort Börse nicht mal buchstabieren. Okay. Und dann hat er gesagt, das macht nichts, Sie brauchen eine neue Herausforderung.
Genau. Und wenn man Hausverstand hat, dann schafft man das auch. Und es war ja eine tolle Zeit zunächst.
Oder? Ja, super. Wir haben große Kapitalerhöhungen gemacht und im Zuge dieser Kapitalerhöhungen habe ich auch den Dominik Leitner und den Robert Leutner kennengelernt von Weisenheimer Legal.
Damals noch nicht Weisenheimer,
ja,
aber heute sehr Weisenheimer. Und da genau. Kommt man ganz zum Schluss dazu, ja, spannend.
Also und da, die waren einfach gut. Ja. Die waren ja. Gut und die waren nett. Ne? Das ist eine seltene Kombination.
Und sie haben auch einen Hausverstand gehabt,
glaube ich. Absolut.
Oder haben sie immer noch?
Absolut.
Ja, genau. Na, die schiebe ich noch nach hinten, weil das ist irgendwie, gibt es noch hinten raus in dem Podcast noch schöne Geschichten. Jetzt gehen wir mal weiter kurz. Lehman, da hat es uns alle vom Schiedsrichterstuhl gehauen. Das war gerade in der Immobilienbranche natürlich, weil das importierte Problem war ja eigentlich ein Immobilienproblem. Wir haben damals Roadshows gehabt und alles mögliche, aber mal in eigenen Worten, was macht das mit einem, wenn man Vorstand einer Unternehmung ist, das Wort Börse schon buchstabieren kann und dann auf die Aktienkurse schauen muss?
Meine Kinder haben als erstes gemerkt, dass da was nicht stimmt, weil der Papa erstmals am Wochenende am Computer gehangen ist, es war ein Freitag, und geschaut hat, was ist mit Hank Paulson, und die kommen raus aus dem Gebäude und die schauen die alle und so weiter. Also das war klar, das ist eine epische Geschichte. Und ich weiß, am Montag komme ich ins Büro und wir sitzen beim ganz normalen Schufix zusammen und der Ernst Zedowski sagt, erst krachen die Banken, dann krachen die Staaten.
Also kann ich mir in Ernst direkt vorstellen, wie er das sagt.
Unwahrscheinlich, ja.
Und es war damals wirklich knapp, glaube ich.
Der hat das echt vorweggenommen. Ja. Und ich weiß noch, da war Investorenkonferenz, war ich in New York, sehr nobel, Mandarin Oriental Central Park, 42. Blick über den Park, tolle Suite. Ich habe sogar das Abendessen auslassen, weil der Blick so gut ist. Und dann sind wir nachher gesessen, Mary Lynch, Leute zusammen. Und ich hab die Frage gestellt, ja, warum habt ihr nichts was getan? Es hat doch jeder gewusst, ja. Und dem gesagt, ja, hat's jeder gewusst, aber irgendwie musst du ja mitspielen, ne? Du kannst dich ja nicht an die Outlinie setzen und sagen, wir wissen, dass wir jetzt schlecht ausgehen, ja, sondern irgendwie ist das ja dein Geschäft. Das heißt, obwohl du es weißt, musst du einfach weiter mitspielen. Und famously hat ein Managing Director von Merrill Lynch, deren Name ich jetzt nicht sagen will, gesagt, ihr hättet auf meinen Vater hören sollen und was Gescheites lernen.
Genau. Ja, das haben sich damals viele gedacht, also es hat uns damals wirklich all das, was man gelernt hat, haben wir vergessen können. Alle Ausbildung, alle Geschichtsbücher und so weiter. Du hast eine Veranstaltung erwähnt, ich erwähne auch eine Veranstaltung. Wir haben immer diese Roadshows gehabt, da war die SIMO immer wieder zu Gast. Und ich kann mich erinnern, du warst ein Vorstand, der sich bei einem fatalen Kurs von unter 3,2 oder irgendwas Euro von der SIMO-Aktie gesagt hat, er braucht keine Präsentation, er braucht kein Licht, er setzt sich im Reitersaal der ÖKB einfach dort auf diesen Halbstockboden hin und erzählt einfach stehgreifend. Was war da? Das war kurzfristig entschieden. Kannst du dich noch erinnern? Du warst der Einzige, der ohne Breite bist, einfach Spotlight auf dich und du hast einfach geredet.
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, aber ich glaubte, dass es ja, so war.
Es war so. Du hast gesagt, was soll ich denn sagen? Ist eh alles.
Ja, es klingt so nach mir. Ne? Ja. Na, mir ist schon immer wichtig, dass ich auf die Situation eingehe, wie sie eben ist. Ja? Es war ein bisschen vielleicht auch eine Möglichkeit, der PowerPoint zu entgehen. Ja. Weil wenn wir Menschen überlegen, die professionell sprechen, ein Beispiel sind immer Pfarrer, ne? Die reden ja jeden Tag möglicherweise. Ich habe noch nie einen Pfarrer mit PowerPoint gesehen. Ne? Also ich glaube sowieso, dass das strukturell nur eine Krücke ist für Leute, die vielleicht denen das vielleicht so schwer fällt. Halt.
Nein, es war damals spannend und es gehen wir kurz auf den Aktienkurs von der SIMO ein. Ich sage immer, ihr seid ein Unternehmen, das dem Aktionär nur Freude gemacht hat, eigentlich hin und her geschossen worden ist, trotzdem wild. Aber wer damals auch gekauft hat, wo seid ihr damals hergekommen vom High und dann runtergefallen auf unter 2?
Ich war mit der Elke Koch auf Roadshow in London.
Grüße in die Nationalbibliothek.
Ja, liebe Elke, hallo. Ja, genau. Und da waren wir beim Hedgefonds und famously, liebe Investorengespräche, hat ihm eh gut gefallen und dann hat er gesagt, warum soll er jetzt kaufen? Ja. Und dann habe ich über Global Warming gesprochen und er hat gesagt, und ich habe ihm gesagt, ich stelle jetzt eine Frage und wenn ich die richtig habe, dann kaufst du und sonst nicht. Und dann habe ich gesagt, wer ist der größte CO2-Emittent des Planeten? Immobilien. Und dann hat er gesagt, die USA.
Ach so vom Land.
Sage nein, bei weitem nicht, die Vulkane.
Die Vulkane, okay,
die Vulkane. Und das stimmt. Okay. Und deswegen hat er 10 Millionen Euro SIMO-Aktien gekauft. Und dann hat sich der Kurs auf 11,36 Euro bewegt. Das weiß ich noch. Das war also der absolute Höhepunkt. Ja.
Kann man sich Eselsbrücke, die Kennwort Kasperlpost, 11,36 Euro Wien, ja, genau. Ist jetzt ganz spontan gekommen. Genau. Ich liebe Eselsbrücken. Ja.
Und absolut. Und ja. In Today waren wir dann bei 1,70 unten. Also ich habe gekauft bei 1,70.
Hast du brav gemeldet an die FMA?
Selbstverständlich. Schon, ja. Selbstverständlich. Kann man nachvollziehen.
Ja, ich glaube,
30.000 Euro.
Ja, weil es jetzt gekauft. Wieder ein paar Strafen erst gegeben hat.
Wirklich?
Für verspätete oder gar nicht Meldungen.
Aber warum sollte man das nicht melden?
Ja, vielleicht, weil man Verkauf vielleicht sich nicht zugeben traut, weil das immer so fein
ist. Also das ist ja die dümmste Übertretung, die man ungefähr machen kann.
Ne? Ja, es fliegt auf.
Ja. Nebenbei die, ja genau, also ja, sogar.
Aber ich habe das, dass du gemeldet hast, war eher scherzhaft jetzt. Aber sowas wollen ja auch die Aktionäre hören, wenn sie eh alle ganz fertig sind, dass der Vorstand sagt, ich kaufe jetzt.
Aber es ist interessant, dass ganz wenige gekauft haben. Ne? Ja. Also das war der Warren Buffett, vielleicht auf den wir vielleicht noch kommen, der hat ja was etwas famously gesagt, ne? Be greedy when others are fearful.
Genau.
Das war genau so ein Zeitpunkt. Die Leute haben glaubt, die Welt stürzt zusammen. Ich weiß nicht, ich bin vor einem Schirm gesetzten, also Handelsaussetzer den ganzen Tag. Ich habe mir gedacht, jetzt musst du kaufen, oder?
Auf jeden Fall. Das war Gold, 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 richtig. Du hast einen Warren Buffett erwähnt. Ich habe ihn in der Anmoderation kurz erwähnt und wir machen, glaube ich, jetzt gleich den Exkurs. Warren Buffett und deine Frau Mama, die haben gemeinsam studiert. Du hast das erzählt beim SIMO Weihnachtsfest und ich habe gesagt, ich muss den Holger sowieso einladen, aber die Geschichte bohre ich auch noch nach.
Ja. Ja, das ist eine lustige Geschichte, die ich gar nicht kannte. Meine Mutter auch nicht. Das hat der Immigration Lawyer meines Vaters herausgefunden. Meine Mutter hat ja Medizin studiert spät im Leben. Mit 59 ist sie fertig geworden. Und dann musste sie nach Amerika zurückarbeiten. Ja, sie kommt von einer Farm in Nebraska. Und mein Vater als Österreicher war dann ein Resident Alien und brauchte einen Immigration Lawyer. Und der hat daraufhin die Geschichte meiner Mutter etwas recherchiert und hat mir dann gesagt, und war ganz aufgeregt, ich weiß noch, der Brent, hat gesagt, Holger, do you know who your mother went to school with? Ja, und ich hatte keine Idee, hat Warren Buffett, ja. Okay. UNL, also University of Nebraska at Lincoln, Class of 1951. And do you know who the valedictorian was? Ja, uh-huh. Keine Ahnung. So, ich habe gesagt, nein, Warren Buffett. No, your mother. Ja. Was ich wirklich lustig fand, dann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, du bist mit Warren Buffett in die Schule gegangen, ja, sagt sie famously, wer ist der Warren Buffett?
Genau, ja.
Weil meine Mutter war Psychiater, das wird alles Wirtschaftliche, das ist schrecklich langweilig, todlangweilig gefunden. Da musste ich ja dann erklären, hat sie auch nicht beeindruckt, hat sie gesagt, das muss einer der Trotteln gewesen sein, wenn nur Wirtschaft haben damals eine Trotteln studiert, die Gescheiten haben Science studiert, ne? Ja, so wie schön. Sie Chemie studiert.
Ja, naja, ganz, ganz, ganz großen Respekt bei diesem Sidestep auch. Es ist ja dann zurück zu Essimo, es ist dann wieder nach oben gegangen und die 1,70 waren ja nicht so blöd eigentlich, rückwirkend gesehen. Es ist dann die Phase gekommen, wo nach und nach die Zinslandschaft gegen Null gegangen ist. Das hat natürlich für die Immobilienlandschaft und eure Projekte einiges bedeutet und nicht im negativen Sinne, nehme ich an, oder?
Absolut. Immobilien sind ein Zinsspiel letztlich. Ja. Immobilien sind eine Alternative zu einer Anleihe. Insofern schwanken die Werte mit den Zinsen. Insofern tut man gut, Finanzierungszinsen einzuloggen, ja, weil sonst wird es auch eng, wie wir jetzt sehen. Aber im Grunde sind Immobilien wesentlich zinsbeeinflusst.
Ja. Also mein Gast Holger Schmidtmeier, also du, hat sich dann 2013 selbstständig gemacht. Was waren da die Beweggründe dazu und was war der Case in der Selbstständigkeit?
Also ich habe dann als Unternehmensberater weiterhin Kapitalmarktberatung gemacht. Im Wesentlichen, was denkt ein Investor? Was will der? Ich habe 750 Meetings mit internationalen Investoren auf 3 Erdteilen gemacht. Und ich habe
mehr als meine Börse-People-Podcasts. Wirklich, ja.
Ich habe 100 Meetings gebraucht, um zu erkennen, es ist gar nicht wichtig, was ich sagen will.
Also so ein Insti-Behavioral Mensch warst du dann.
Ne? Es ist wichtig, worum es dem geht. Worum geht's dem jetzt? Und vielleicht geht's dem um ganz was anderes. Famously Middle East bin ich einmal gesessen bei einem Scheich, wollte ihm als Immo-Aktien verkaufen und der wollte mir nur erzählen von seinem Haus in Grossram. Do you know Grossram? Man muss einfach schauen, warum geht's den Leuten? Ja. Vielen geht's auch gar nicht darum, die Aktie zu kaufen. Na, dann spart man sich auch Atem, ne?
Ja.
Also, worum geht's dem? Und dann ist auch natürlich als zweites die Frage, will ich denn? Will ich denn überhaupt, ne? Will ich den dauernd am Hals haben? Also ich
kenne das aus dem täglichen Geschäft mit den Kunden, das ist schon ein Thema, ja. Und auch lange Zeit Aktien empfohlen, ja.
Und dann neue Immobilienprodukte im Residential-Bereich, solche Sachen. Ganz lustig. Dann im klerikalen Bereich, also die Nachnutzung von Klöstern. Das wird ein Riesenthema werden in nächster Zeit, wenn man sich anschaut, in welchen prominenten Lagen in Wien, auch in Wien, Klöster liegen, was macht man mit dem Ganzen? Raum nachher. Ich war da ganz dankbar dafür.
Gibt es eine Nachnutzung? Gibt es da keinen Nachwuchs? Oder warum werden Klöster nachgenutzt? Die braucht man doch eh immer.
Es gibt im Zentrum von Wien etwa ein 8000 Quadratmeter Kloster. Da leben noch 3 Brüder drinnen.
Die haben viel.
Ja, und das ist
2666,67 pro Person.
Und das ist kein Einzelfall.
Ja, okay. Die haben viel Raum. Ja. Okay. Na, eine lustige Folge. Und zurück zu Essimo in mehrerlei Bedeutung. Das war bei dir 2019 der Fall und ich glaube sogar als Betriebsrat dann irgendwann, oder?
Ja, das war wirklich kurios, was das Leben so spielt. Der Ernst Wiedowski, dem ich überhaupt sehr viel verdanke, hat mich zurückgeholt zu Essimo. Und zwar war das im Zuge der Gespräche mit der Immofinanz.
Ja.
Ich glaube, ich war da recht hilfreich, auch ein bisschen zu verstehen, worum geht's denen. Und dann bin ich eingestiegen dort. Und dann, als der Ernst nicht mehr verlängern werden konnte als Vorstand.
Das war diese Geschichte vom Lebensalter her. Ne?
Ja, genau. Ja, genau. Das haben wir damals, als das noch für uns alle kein Thema war, hineinreklamiert in die Satzung. Weil es damals halt musste das irgendwie korrekterweise so sein. Dann ging es darum, einen neuen CEO zu bestimmen. Und kurioserweise in der Satzung der Essimo steht stand damals, die Bestellung eines Vorstands kann nur mit 3/4 Mehrheit des Aufsichtsrats erfolgen. Das ist eine seltene Bestimmung. Und das kommt aus der Zeit, als die erste Bank noch eben ihre Golden Shares hatte. Ja. Und da wollte man nicht, das war mit Aufsichtsratsbesetzungen verbunden, und nie sollte gegen die Bank ein Vorstand bestellt werden können. Und ein Betriebsrat, der ein Drittel hat, hat damit eine Sperrminorität gehabt. Gegen einen Betriebsrat konnte nicht ein Vorstand bestellt werden. Da die Essimo aber nie einen Betriebsrat hatte, ja, wogegen ich auch aktiv mich ausgesprochen habe, weil man einfach die Leute gut behandelt, aber ich wollte keinen Betriebsrat haben. Ne? Und dann sind die Kollegen, denen ich das jahrelang gesagt habe, bitte kein Betriebsrat, sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, bitte gründen wir einen Betriebsrat und bitte macht den Betriebsratsvorsitzenden, was für mich wirklich ein Schock war, weil ich komme aus einer Unternehmensfamilie. Ne? Mein Vater hatte eine Werbeagentur in Frankfurt, bei uns ist dreimal im Jahr die Welt untergegangen, weil eine neue Präsentation und ein neuer Kunde und was weiß ich. Also mir ist sofort mein Vater eingefallen, als ich glaube, die Lisa Wagner ist gekommen oder der Martin Hoffmann. Und mir ist mein Vater eingefallen, was der dazu sagen würde. Und der war einfach gesagt, das kann ich nicht machen, der graubt den Maurer Friedhof um. Das geht gar nicht, ja. Und dann haben sie mich aber überzeugt und ich bin sehr froh drüber und ich bin auch sehr dankbar drüber. Und im Nachhinein betrachtet ist das ja auch wirklich hochkurios. Ja, schon deswegen, ich liebe kuriose Sachen. Und dann haben wir uns eine Doppelspitze gewünscht. Nämlich den Herwig Teufelsdorfer und den Bruno Ettenauer und die haben wir auch bekommen. Mhm. Und das war, glaube ich, auch ein super Schachzug für die SIMO. Das war sicher die eine wesentliche Sache des Betriebsrats und die zweite war ein Sozialplan, der im Zuge der Übernahme auch eine vernünftige Absicherung der Mitarbeiter bedeutet hat.
Also der Betriebsrat auch als situationselastischer Pragmatismus oder Hausverstand, je nachdem, wie man so irgendwie...
Ja, ich habe gefragt, warum wollt ihr denn das? Ja, das ist ja doch irgendwie witzig. Und die sagen, naja, zumindest in einem Aufsichtsrat weißt du, wie man sie benimmt. Ne? Und das.
Ja. Herwig Teufelsdorfer war auch schon zu Gast. Mit ihm habe ich ausführlich über die Geschichte gesprochen, wie das dann eben SIMO, Immofinanz, CPI Property, das mache ich jetzt ein bisschen kürzer. Ich verlinke die Folge mit Herwig natürlich auch. Du warst dann auch wieder Vorstand.
Ja, zu meiner völligen Überraschung. Ja. Also die sind...
Bist du reingekommen und warst Vorstand?
Nein, die sind zu mir als Betriebsratsvorsitzenden gekommen, wegen der Frage des Vorstands. Ich sage, ich würde die bitte nicht raushauen, nicht? Sondern mein Zahl müsst das eh, gut sind es auch, lasst das doch in Ruhe. Ja. Und dann sagen sie mir famously, nein, das wollen wir nicht und im Übrigen sie sollen es machen. Nicht?
Das dann auch gemacht bis vor wenigen Monaten, ein Jahr war das dann, gell?
22 ja, genau. Bis 23. Also es war schon von allem Anfang an klar, das ist halt eine Übergangsposition, die brauchen einen zweiten, weil so steht es ja in der Satzung und ich habe Hausverstand und soll ich es halt machen. Und habe ich es halt gemacht, aber es war immer klar, das ist auf eher sehr kurze Zeit.
Ja. Siehst, Hausverstand passt vor allem in der Immobilienbranche, weil wenn es um Häuser geht, ne, da braucht man auch den Hausverstand.
Absolut.
Ganz klar. Ich möchte noch letztmalig jetzt auf die SIMO-Akte zurückkommen. Die haben wir besprochen mit die 1136-170 und ja, doch in der Gegend 23 Euro. Das war eine super Sache für die Privataktionäre. Danke an euch alle, die da developed und Kapitalmarkt politisch super agiert haben über die Jahre. Mittlerweile wurden die 23 Euro irgendwas ausgezahlt. Die Aktie gibt es wieder bei 12 oder sowas in der Gegend. Ganz, ganz spannende Konstellation. Also ein Highlight in der österreichischen Börsegeschichte. Und der Holger schreibt seine eigene Geschichte weiter. Und jetzt wird es nochmal spannend. Und einige Kreise schließen sich zum Jus-Studium, zum erwähnten Dominik Leiter und so weiter. Aber bitte auch da eigene Worte.
Ja, ich wollte was ganz Neues machen, ja. Und fragt sich, na, was mache ich jetzt eigentlich, ne? Und Anwalt ist, also mir hat das Juristische immer schon gefallen, deswegen war ich in der Rechtsabteilung und immer im Zuge dieser ganzen Jahre auch intensiv befasst und habe mir gedacht, das macht mir Spaß. Mhm. Ich war jetzt Anwalt, ja. Mein Vater wollte ja schon, dass ich mit 25 Anwalt wäre, weil mein Bruder ist Anwalt geworden und er war immer sein Wunsch, wir machen gemeinsam eine Kanzlei. Da habe ich es natürlich extra nett gemacht, wenn mein Vater das wollte. Aber ich dachte, naja, vielleicht so ist das ein guter Karriereschritt. Und dann dachte ich mir, na, wo gehst du da hin? Ja? Und dann ist mir eingefallen, da gibt's doch den Dominik und den Robert und das wäre doch lustig. Und famously haben wir uns immer wieder zum Essen getroffen und ebenso auch da und ich sage, wie geht's dann so weiter? Sage ich, die brauchen einen Job. Ja? Und dann hat er gesagt, ja, machen wir das. Das war wirklich eine Angelegenheit von einer halben Minute. Ja.
Schade, dass du nicht Kapitalmarktmedien machen wolltest und mich gefragt hast. Aber ich glaube, mit der Vorgeschichte, Jus-Studium und so, passt das einfach perfekt. Und ich musste auch schmunzeln, du bist jetzt Rechtsanwaltsanwärter. Und wenn du das dann geschafft hast, machst du dann Rechtsanwalt?
Ja, ja, ich wäre Anwalt. Also mein Bruder, der Philipp, macht morgen die Anwaltsprüfung, morgen die ganze
Folge. Alles Gute, weil die Folge wird wirklich live gesendet.
Ja, bitte, aber der hat heute nicht mehr den Nerv, das anzuhören. Und mein Bruder ist ein Anwalt, also insofern ist das auch ein bisschen in der Familie. Der Philipp muss mich dann unterstützen, selber bei der Prüfung. Für mich ist immer ganz wichtig und war es immer wichtig, dass es atmosphärisch angenehm ist. Es gibt Leute, die halten das aus, dass es nicht fein ist, sozusagen. Aber ich muss immer atmosphärisch gut arbeiten können. Und ich hatte das Glück, dass das immer der Fall war, ja. Mit dem Ernst war das super, mit dem Friedrich, mit dem Herwig Teufelsdorfer ganz angenehme Zusammenarbeit, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und das ist jetzt genauso. Mit dem Dominik und mit dem Robert ist es, und die ganze Kanzlei ist eine 15-Mann-Kanzlei mit einer Startup-Fokussierung. Es ist wirklich, gehe jeden Tag gerne ins Büro. Und das ist wunderbar.
Und ihr habt physisch alle dort oder gibt's auch Homeoffice?
Also ich bin nicht so ein Freund von Homeoffice, muss ich sagen. Ich gehe lieber.
Es war das, wenn wir einen Schmäh führen auch,
oder? Ja, ich gehe lieber ins Büro, ja.
Ja, herrlich. Lieber Holger, ich wünsche mal dem Sohn alles Gute heute. Dir dann auch natürlich alles Gute. Eine Frage habe ich klassisch immer zum Abschluss. Wir haben jetzt über eine tolle Karriere mit Hausverstand gesprochen. Was rätst du jetzt Leuten, die noch jünger sind als dein Sohn, weil sonst könnte er nicht die Prüfung machen, wenn er jetzt erst 20 wäre oder so. Wie geht man einen Einstieg ins Berufsleben, wenn man es noch nicht so genau weiß, am gescheitersten an und vielleicht sagt die Finanzbranche, die könnte was für mich sein?
Also ich glaube, das Erste ist, was kann ich? Also ich rate unbedingt zu einem umfassenden Berufsberatungstest. Wir bilden uns über uns selber alles Mögliche ein. Aus der Familie, vielleicht haben wir ganz andere Begabungen. Vielleicht sind wir Biochemiker werden. Erstens. Und zweitens, immer wieder wechseln, ja. Schauen, sich exponieren in Situationen. Ich glaube, die will Bankjurist werden. Wenn man das so ein Jahr lang macht, merkt man, ist vielleicht doch nicht das Richtige, ja. Also immer wieder schauen, wie ich dorthin komme, wo es mir entspricht. Und ganz wichtig, mit eigenen Fehlern rechnen.
Ja.
Also.
Erwarten, antizipieren
und absolut dann, Fehler anderer, eigene Fehler, ja. Nicht, ich glaube, der Bismarck hat gesagt, was interessiert mich der Blödsinn, den ich gestern geredet habe. Also wir machen täglich Fehler. Ich bin mit dem Radl heute hergefahren. Ich fand, dass ich weggefahren bin, war eine super Idee. -5 Grad,
glaube ich, oder ja, so.
Ja, absolut. Und als ich da die Handschuhe rausgezogen habe und mir die Finger aufgetaut sind und wehgetan, habe ich mir gedacht, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee. Also was richtig ist, ist sehr eine Frage der Zeit. Mhm. Und wir müssen mit den eigenen Fehlern rechnen und mit denen der anderen und müssen einfach schauen von Situation zu Situation, was passt.
Ja, wunderbares Schlusswort. Lieber Holger, ich freue mich, dass das jetzt so schnell geklappt hat mit der Terminvereinbarung und auch dann gleich mit der Sendung. Alles Gute dir, wie gesagt, an euch da draußen. Ich glaube, es ist eine absolute Highlight-Folge und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Lieber Christian, vielen Dank, dass ich da sein durfte und alle Zuhörer, vielen Dank.
Tschüss und Baba. Bye-bye.